Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der sechste und letzte Teil von unserer Serie «Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 2021». Ich habe unter anderem geredet mit dem Reto Knutti. Er ist Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich und gilt weltweit unter Klimawissenschaftler als ein Koryphäe. Von ihm wollte ich wissen, wer er ist und wo er herkommt.
Ich bin Klimaforscher von Beruf, ursprünglich aus dem Berner Oberland.
Gstaad.
Also mit Gstaad, richtig. Die immer noch engen Bezug zu den Bergen, zur Natur. Ich bin Physiker und unsere Rolle ist, zu verstehen, was das Klima macht, was der Mensch für einen Einfluss hat und was Zukunftsszenarien könnte bringen und wie wir mit dem umgehen können.
Ich möchte wissen, wo Sie da aufgewachsen sind in Gstaad. Was war Ihr Berufswunsch, den Sie hatten?
Ja, das hat angefangen mit dem Pistenmaschinenfahren. Dann ist es zum Helikopterpilot. Das ist so die typischen Berufswünsche von den kleinen Buben. Aber dann hat mich Klima Naturwissenschaft gepackt. Da habe ich einfach Physik studiert, aber eigentlich noch nicht genau gewusst, in welche Richtung. Dann habe ich ein Diplomarbeitsthema gesucht und bin beim Thomas Stocker zu Bern fündig geworden.
Okay, er ist ein ganz bekannter Klimaphysiker, ist so Ihr Mentor geworden, oder?
Ja, es ist dann die Kombination von Physik, von Computermodellierung, Programmierung, die mich interessiert hat, und der Aspekt Natur, Umwelt, Klima, wo ich gefunden habe, das wäre jetzt noch spannend.
Aber wo Sie das gemacht haben, wo Sie das gewählt haben, ist Klima überhaupt schon ein grosses Thema gewesen?
Es war durchaus ein Thema gewesen, das war 1997. Die ersten UNO-Klimaverhandlungen sind in den 90er Jahren, haben die angefangen.
Kyoto?
Also 92 oder so irgendwie. Die ersten UNO-Klimaberichte 1990. Also es war in der Wissenschaft ein Thema gewesen,
aber
natürlich
in der
Öffentlichkeit viel, viel weniger.
Und der Effekt von dem Ganzen ist, dass auch niemand etwas gemacht hat oder viel zu wenig gemacht worden ist?
Ja, wir wissen seit mindestens 20 Jahren, dass wir ein Problem haben mit ziemlicher Sicherheit oder fast totaler Sicherheit. Wenn wir natürlich eine Geschichte zurückgehen, die ersten Warnungen von amerikanischen Wissenschaftlern waren an US-Präsident Lyndon Johnson. Also das ist 60er Jahre, 70er Jahre.
Und was waren das für Warnungen?
Das waren offizielle Dokumente von den Akademien.
Und was haben die dort geschrieben?
Die haben gesagt, der Mensch hat mit seinem Treibhausgas ausgestossen massiven Effekt auf das Klima, und wenn wir nicht etwas ändern, dann werden wir ein grosses Problem haben.
Und was ist dann passiert?
Nichts. Beziehungsweise mal, also in der Politik, Politik ist nichts passiert, aber es hat natürlich die grossen Wirtschaftskreise, die Öllobby hat massiv Lobbying betrieben, sie hat Geld investiert für Werbung, sie haben Studien finanziert, zweifelhafte Leute angestellt, um Gegenpositionen zu finden, um das Ganze zu verschleiern. Mhm. Nur, dass ja nicht irgendwie am Status quo geändert werden mit extremen Parallelen übrigens zum Rauchen, Lungenkrebs. Das waren die gleichen Figuren, die das Ganze probiert zu verdecken und sicherzustellen.
Ist das bis heute so geblieben?
Das ist bis heute so geblieben.
Aber
das ist nicht ein amerikanisches Phänomen. Wenn ich gerade fertig machen darf, vor einer Woche oder zwei hat die Lobby in der Schweiz einen Bericht herausgegeben unter dem Zitat «Nachschlagewerk an Parlamentarierversand», wo veraltete Daten, falsche Behauptungen über Klimazusammenhänge, falsche Zitierungen, unterschlagene Daten, alles. Es sieht alles so schön wissenschaftlich aus, aber im Wesentlichen ist es einfach vom Problem ablenken.
Aber haben Sie auch Leute gekauft? Das andere ist ja noch wichtiger. Sie sagen ja, dort sind auch Wissenschaftler gekauft worden, vielleicht sogar Leute, die einen guten Namen hatten, die vielleicht Lehrstuhl hatten. Ist das heute noch der Fall?
Viel weniger. Man hat irgendwann gemerkt, dass man mit dem nicht wahnsinnig weit kommt. In der Schweiz sicher nicht. Die Forschung wird finanziert vom Nationalfonds, aus Steuergeldern, EU-Geldern. Also das gibt es praktisch nicht. Aber es hat natürlich gelangt, dass man hat Zweifel generiert. Und es gibt mal ein Zitat aus der Öllobby, das hat geheißen: Doubt is our product.
Aha.
Man hat gar nicht erst müssen Recht haben, sondern man hat einfach müssen irgendeine Gegenposition finden, sodass sich der Leser oder der Zuschauer quasi seine eigene Wahrheit kann zurechtsuchen, so wie es geht.
Aber eben, das ist ja eigentlich immer noch so, jetzt in Sachen Covid und eben Rauchen, dann sagt man, wir sind nicht alle in gleicher Meinung, nicht alle Wissenschaftler. Es gibt die Meinung und die andere Meinung. Wie ist es jetzt aber wirklich Ihre Zukunft? In der Wissenschaft von der Klimaphysiker. Wie sieht es dort aus?
Man muss das natürlich immer spezifisch auf eine Frage anschauen. Es gibt absolut keine Frage, der Klimawandel ist real. Also wer heute noch sagt, der Gletscher schmilzt nicht, dann weiss ich auch nicht, wo er hinschaut. Der Mensch ist der dominante Einfluss, wenn man das ein bisschen längerfristig anschaut. Nicht jedes Gewitter und jeder Sturm, aber im Wesentlichen sind wir zu 100% verantwortlich. Wenn es um die detaillierten Auswirkungen geht, Schneefallgrenzen im Toggenburg, irgendwie 2024, dann wird es schwierig.
Aber welche sind die umstrittenen Bereiche? Also eben, Schneefallgrenzen, dann Meeresspiegel, der steigt, Temperaturanstieg, das sind so die ganz grossen Themen oder auch Szenarien, Schreckensszenarien, die umgeboten werden. Wo gibt es die grössten Zweifel oder wo wird eben versucht, vielleicht eventuell auch mit unsauberen Mitleben Zweifel zu sehen?
Also es gibt über das als Unsicherheiten bezeichnen, wo man einfach noch nicht genau weiss, was jetzt die Auswirkungen sind auf die Landwirtschaft, die Gesundheit und so weiter. Das ist noch Forschungsbedarf. Zweifel gibt es dort, wo die Realität der Fakten mit der Ideologie zusammenprallt. Oder? Und dort hat es eigentlich nicht mit Fakten zu tun, sondern dort versuchen die Leute, es anzuzweifeln, sie versuchen es zu verneinen, sie probieren Probleme abzulenken, Diskreditierung der Wissenschaftler, immer mit dem Ziel, die unangenehme Wahrheit irgendwie wegzubringen.
Und sie sind auch diskreditiert worden. Man hat, glaube ich, sogar mal einen Fake-Facebook-Account von ihnen gemacht, um sie blöd darzustellen. Was haben sie sonst so für Animositäten erlebt in letzter Zeit?
Ja, also ich war jetzt gerade wieder einmal im Büro gewesen, nach langem wieder. Und da gibt es immer wieder einen Stapel von Papier, der da tatsächlich noch ankommt. Also nebst den, weiss auch nicht, pro Woche 20, 30 E-Mails, die da kommen und hunderte von Twitter-Dinger, gibt es auch immer wieder solche, die noch auf Papier schreiben.
Und was schreiben die?
Zum Teil von Hand, zum Teil mit Maschinen, also mechanische Schreibmaschinen geschrieben.
Gibt's noch?
Absolut, das gibt's
nicht noch. Nicht alle Leute wissen, dass es das mal gegeben hat.
Ja, also die Tonalität ist die gleiche wie in der Kommentarspalte von 20 Minuten. Also einfach so die Wutbürger, die finden, das stimmt alles gar nicht und ihr wollt euch mal bereichern und dann habt ihr sowieso keine Ahnung und früher ist es auch schon mal warm gewesen. Und, bis zu relativ üblen Beleidigungen.
Sind sie ja schon bedroht worden, richtig?
Nicht unbedingt bedroht. Also, jetzt gibt es meine Aussagen, am liebsten an ihrer Stelle würde ich mich umbringen oder solche Sachen. Also Sachen, wo man so denkt,
das sind eher Empfehlungen, die man nicht unbedingt wahrnehmen.
Aber man kann das glaub, besser einordnen, wenn man sieht, dass es gar nicht unbedingt um Fakten geht, sondern wie gesagt, die Leute sind irgendwie bedroht in ihrem Weltbild. Oder? Da kommt etwas Unangenehmes und sie können nicht mit dem umgehen und dann reagieren sie so.
Verschiedene fragen sich, welche Rolle kann, soll, darf Politik spielen und welche die Wissenschaft?
Die Wissenschaft muss in erster Linie Zahlen produzieren und Fakten produzieren. Aber ich sage immer auch, die Wissenschaft muss irgendwie zu einem gewissen Teil auch erklären, was das bedeutet. Sie muss Synthese schaffen, sie muss Kontext schaffen, sie muss einordnen. Eine Zahl 2,2 Grad oder so ist wertlos, oder? Es ist leer. Niemand kann mit dieser Zahl etwas anfangen. So wie auch niemand mit einer Covid-Fallzahl am Anfang etwas hat können anfangen oder mit einem R-Wert. Es braucht irgendjemand, der sagt, schaut, das geht exponentiell und R grösser 1 und R so. Und diese Einordnung, die muss die Wissenschaft machen. Wir können die Interpretation von diesen Zahlen nicht den partikulären Interessen von der Öllobby überlassen. Gut, die Wissenschaft kann so nicht Politik machen, aber sie kann durchaus Stellung nehmen, was das bedeutet.
Aber die Wissenschaftsstimmung oder was soll ich sagen, das Image von der Wissenschaft hat zum Teil gelitten in letzter Zeit. Zum Beispiel eben die Prognose, die Modelle jetzt bei Covid, dritte Welle, haben überhaupt nicht funktioniert. Worauf dann der Herr Berset gesagt hat, ich hätte eigentlich weniger auf die Wissenschaft hören sollen. Wie ist es bei Ihnen angekommen?
Es ist gerade ein bisschen viel auf das Mal. Also, erstens, das Vertrauen in die Wissenschaft ist gestiegen, wie man in den Umfragen kann nachweisen in der Corona-Zeit.
Ja.
Nicht gesunken. Die Bevölkerung möchte, dass die Wissenschaft klar nicht gestritten und dass das aus erster Hand auch verfügbar ist. Es ist klar, dass wenn die Sachen unsicher sind, wenn man nicht viel weiss, dann kann das halt auch unterschiedliche Positionen geben. Und das kann unter Umständen unangenehm sein, aber mit dem muss man ein bisschen, das muss man aushalten. Und wenn der Berse, aber noch auf das zurückkommt.
Ja, genau, das nimmt mich
wenn
Wunder.
Wenn der Berse sagt, er hätte Wissenschaft mehr sollen hinterfragen. Ich meine, es waren seine eigenen Leute im Bundesamt für Gesundheit, die ihm zum Teil seine Empfehlungen gegeben haben. Die Wissenschaft hat dort eigentlich das gesagt, was heute noch gilt.
Und ich habe mich dann gefragt, wenn er auf die Wissenschaft hätte wollen hören? Auf wen hätte er hören? Seine Kollegen oder seine Parteifreunde? Oder auf wen?
Ja, also wir haben Fachleute in der Schweiz. Oder? Es hat ja eine Covid-Taskforce gegeben und gibt es ja immer noch. Das Problem ist, dass das eine Ad-Hoc-Übe war. Sie ist spät gekommen. Man hat nicht gewusst, wie Politik funktioniert. Auf der einen Seite. Die Politik hat nicht gewusst, wie die Wissenschaft funktioniert. Und so etwas müsste eigentlich von langer Hand geplant sein und man müsste sich wie auf Augenhöhe begegnen, man müsste sich noch ein Vertrauen haben, dass man miteinander zusammenarbeiten kann.
Also ich habe jetzt den Eindruck, zum Beispiel in Amerika und dem neuen Präsidenten hat die Wissenschaft ganz einen anderen Stellenwert. Dort haben wir das CDC und die sagen, das ist eigentlich vergleichbar mit unserem BAG, die können ihre Sache sagen, die müssen nicht zuerst zum Bundesrat oder dort zum Präsidenten gehen. Das ist ein riesiger Wand gegenüber wie es beim Donald Trump war. Und dort habe ich das Gefühl, der Joe Biden sagt, die Wissenschaft gibt uns Daten und an die müssen wir uns halten.
Wir müssen noch etwas vorsichtig sein mit der Aussage, an die müssen wir uns halten.
Nicht halten, aber die müssen wir berücksichtigen.
Richtig, also die Fakten sind so, wie sie sind, die kann man nicht abstreiten und die müssen wir ernst nehmen. Oder? Was man nachher mit diesen Fakten macht oder mit diesen Zahlen, ist dann wieder eine zweite Frage.
Was sind die grössten Bedrohungen, die man weltweit gesehen? Ist es jetzt wirklich der höhere Meeresspiegel, der ganze Gebiete nicht mehr bewohnbar macht? Ist es eben das Wegschmelzen in der Arktis und in Antarktis und in Grönland, wo Sachen verändert sind? Wirbelstürme, Hitze, Wasserproblem. Was ist das grösste? Oder welches sind die grössten Probleme, die man jetzt schon absehbar hat, wenn es so weitergeht, wie es sich gezeigt hat in den letzten Jahren, seit sie das gelehrt haben?
Also absehbar. Es ist ja schon da. Es ist ja nicht etwas wie der Zukunft.
Gibt's
ja,
viel?
Natürlich, es gibt extrem viel. Oder? Der Hitzesommer 2003 hat in Europa 70'000 Hitzetote gefordert.
Das ist das so?
Das sind enorme Zahlen.
Aber ab welchen Temperaturen gibt es viel Hitzetote?
Das kommt extrem darauf an, wie die Leute sich verhalten. Also Hitze ist nicht a priori zwingend ein Problem. In Spanien sterben sie auch nicht alltag, aber sie sind sich halt besser daran gewöhnt. Und sie wissen, wie sie sich müssen verhalten mit Siesta, mit Kühlung und so weiter. Aber wenn die Leute nicht darauf vorbereitet sind, dann ist Hitze ein Problem.
Und wo wird das am meisten passieren? In Indien? In Subsahara?
Es passiert, wie so viele von den Klimaauswirkungen, es trifft die, die am wenigsten Geld haben, die sich am wenigsten können wehren in den tropischen Gebieten, in den Entwicklungsländern. Mhm. Also die eigentlich das Problem nicht verursachen, die trifft es am meisten. Und dann kommen eben noch so schwierige Sachen, Zement, wo schwer zu vermeiden ist,
ja, erzählen Sie mal etwas über Zement. Ich habe das beim Buch von Bill Gates nachgelesen, dass Zement unglaublich schädlich ist. Ich glaube, fünfmal schädlicher als irgendetwas anderes. Und dass es keine Technologie gibt bis heute, um den Zement irgendwie weniger schädlich herzustellen. Ist das richtig?
Zement ist ein Problem. Aber auch da gibt es Entwicklungen, dass man versucht, CO2-Emissionen direkt im Zement wieder zu versorgen. Oder? Es gibt natürlich Alternativen, dass man mehr mit Holz baut oder andere Möglichkeiten, dass man weniger Material baut. Was da Beton verbaut wird, ist zum Teil nicht sehr nachhaltig.
Machen wir jetzt Musik. Was ist der nächste Titel?
«Always Remember Us This Way» von Lady Gaga.
Und warum?
Einfach ein starkes Lied, eine starke Stimme. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Couldn't find. So when I'm all too
my whole world fades, I'll always remember us this way.
Mein zweiter Gast in dieser Sendung ist der Dirk Schütz, Wirtschaftsjournalist und seit Jahren Chefredakteur von der Bilanz und Autor, hat jetzt ein neues Buch geschrieben, Milliardäre, 10 Superreiche und die grosse Frage, macht Geld glücklich? Von ihm wollte ich wissen, wie er die Leute angebracht hat, wer zugesagt hat und wer abgesagt hat.
Das war extrem schwierig und das haben sehr viele Leute abgesagt. Aber das fällt natürlich unter meine Verschwiegenheitspflicht, jetzt hier Namen zu nennen. Was ich sagen kann, ist, dass eher Leute abgesagt haben, die das Geld geerbt haben oder die ihre Firma verkauft haben. Und Leute, die die Firma selbst aufgebaut haben, die waren deutlich offener, darüber zu reden. Und sie sind auch deutlich offener, das Geld hinterher wieder wegzugeben in Form von Spenden. Auch interessant.
Und was meinst du, wie ehrlich sind sie überhaupt in ihren Aussagen?
Bis zum gewissen Punkt. Man kann natürlich da nicht jetzt erwarten, dass da einer vollkommen sein Herz ausschüttet. Und es ist sicherlich auch immer viel Koketterie dabei, wenn die Leute sagen, Geld bedeutet mir nichts. Das kam ja relativ häufig vor bei allen 10 Protagonisten, die da vorkommen. Kann man auch nur bedingt glauben. Aber ich denke schon, dass wenn man diese Porträts vergleicht, dass es da schon große Unterschiede gibt, was die Motivation des Geldes angeht. Und man muss natürlich auch sagen, dass alle irgendwie weiterarbeiten. Das heißt, da gibt es also nicht die Fraktion, die sich einfach auf die Yacht in die Karibik zurückzieht, sondern es gibt immer noch mehr als das Geld.
Also, genau, es sind 3 Aspekte, die du eigentlich da besprichst. Was bedeutet denn Geld? Wie gehen sie es aus? Und macht mehr Geld mehr glücklich? Reden wir zuerst über die Bedeutung des Geldes. Du hast gesagt, alle sagen, Geld bedeutet mir nichts. Das kann man doch nicht glauben, weil ihre Haupttätigkeit in ihrem Leben ist Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Und wieso müsst ihr das so erzählen?
Ja, also interessant ist, wenn man die Leute fragt, dann fragt sie, wie viel Geld haben sie eigentlich, dann gibt es keine genaue Antwort, das nehme ich ihnen auch ab, weil das ja sehr abstrakte Finanzvermögen sind. Ab einer gewissen Höhe spielt das wahrscheinlich im Lebensalltag keine große Rolle mehr. Es gibt da diesen Satz von Sami Saviris, da dem Andermatt Chedi-Gründer, der gesagt hat, ab 100 Millionen spielt Geld keine Rolle mehr, da kann ich machen, was man will. Und da ich da nur Milliardäre interviewt habe, ist diese Regel wahrscheinlich gültig. Die Leute wussten das echt nicht, wenn ich sie gefragt habe, wie viel Geld haben sie eigentlich, keine Ahnung. Und sage ich, wenn es runtergeht, wenn es brutalen Börsen Sturz, weiß ich auch nicht, interessiert mich nicht.
Das glaube ich einfach nicht, oder? Klar, für den eigenen Lebensunterhalt langen 100 Millionen. Aber ein Sami Saviris, der auf 100 Millionen wird runterkommt, der könnte seine Tätigkeit gerade einstellen, oder? Er könnte niemand mehr investieren, könnte sich niemand mehr profilieren.
Ja, wobei das sich jetzt wahrscheinlich auch primär aus seinem Privatvermögen bezieht. Für seine Firma mag das was anderes sein. Da ist natürlich Kapital irgendwo, also der Peter Spuhler sagt ihm gut, Kapital ist mein Werkzeugkasten, das brauche ich, um weiter zu investieren, aber nicht für meine persönlichen Bedürfnisse oder nicht in großem Ausmaß zumindest.
Ja genau, also der Saviris sagt ja ein anderer Satz, es wird böse enden für euch reiche Leute. Das sagt einer, der Milliardär ist in einem Land, wo die meisten Leute am Existenz Minimum sind. Hat er Angst vor der Revolution und sitzt eigentlich immer auf packten Koffer? Was meinst du? Was heißt das?
Ja, also ich beschreibe das ja auch in dem Buch. Seine ganze Familie ist ja enteignet worden damals durch Nasser in den 50er Jahren. Da wurde alles sozusagen konfisziert und sie mussten ganz von vorne anfangen. Und ich glaube, dass sie da schon anders sozialisiert worden sind als die Milliardäre hier in der Schweiz oder in Europa. Also das spielt schon eine Rolle, glaube ich, mit der Geschichte, die er mit sich rumträgt. Ja?
Also wenn man das durchliest, die meisten sagen, dass sie gar nicht viel Geld aus für sich, oder? Andere ausländische Milliardäre, der Abramowitsch hat die grösste Yacht gehabt, bis der Jeff Bezos kriegst, der die noch grösser muss haben, weil er ja noch reicher ist, etc. Aber offenbar, die Schweizer Milliardäre sind ganz anders gestrickt.
Ja, es hat was Calvinistisches oder was Zwinglianisches, was immer man da rein interpretieren möchte. Aber es sind alles Leute, die wirklich nicht auf großem Fuß leben. Manche,
glaubst du das alle? Wenn die sagen, ja, also ich gebe fast kein Geld aus und ja, ich habe zwar noch eine Ferienwohnung in Lenzenheide und das glaube ich. Gut, irgendwo ein paar Lamborghini stehen dann gleich noch irgendwo rum, oder?
Die stehen sicherlich irgendwo rum, das glaube ich auch. Und wie gesagt, eine gewisse Koketterie, dass man das nicht so zeigt und nicht so ausgibt, das mag schon alles eine Rolle spielen. Aber die Leute aber schaffen eben alle weiter.
Hat keiner von denen eine Yacht? Also das glaube ich einfach nicht.
Ja, also interessant.
Wenn ich so in Saint-Tropez oder Ibiza anschaue, da gibt es unglaublich viele Yachten und die Schweizer sind dort alle nicht vertreten.
Nein, es gibt schon welche mit Yacht. Also ich glaube, der Klaus-Michael Kühne, den ich da erwähnt habe, der hat natürlich ein sehr schönes Boot auf Mallorca. Interessant war auch der Fall von dem Siegererben Urs Burkhardt. Das war eigentlich einer von den 10, der am stärksten gesagt hat, ich gebe mein Geld jetzt erstmal aus und mit Spenden müsst ihr mir nicht kommen. Ich genieße das jetzt mal. Und der hat sich dann teure Autos gekauft, auch ein Boot, baut sich ein ganz schönes Boot, ein eigenes Weingut in der Toskana. Also die Fraktion gibt es auch.
Aber eben eigentlich weniger als im Ausland, oder?
Viel weniger.
Oder? Das ja. muss man also sagen. Also
das ist zum Beispiel die Schweiz.
Aber wie ist das eigentlich? Eben reich sind der Larry Ellison, der ja Chef ist von Oracle, der ist ja an dem verzweifelt, dass er nur das Nummer 2 war in der Welt. Und der Bill Gates, der reichste, und hat, glaube ich, sogar wollte MiG-Flugzeuge aufs Hauptquartier von Microsoft loslassen. Also eben ein anderer ist immer noch reicher. Da spüre ich überhaupt nicht bei denen. Die sagen alle, wir sind total relaxed. Ist das glaubwürdig?
Ich glaube schon, dass die sich nicht primär an dem Geld messen, sondern dass sie einfach noch was mit ihren Firmen erreichen wollen. Also der Michael Pieper sagt das zum Beispiel auch, Schweizer Küchenkönig mit Franke Küchen. Ich habe ja schon alles, aber natürlich will er mit seiner Firma erfolgreich sein.
Dirk, du musst etwas vielleicht zuerst erklären. Es gibt etwas für Milliardäre, also nicht in der Schweiz, sondern in Amerika. Das heisst The Giving Pledge. Kannst du erklären, was das sich handelt?
Ja, das ist ein Zusammenschluss von Bill Gates, Microsoft-Gründer, und Warren Buffett, dem legendären Investor. Und die haben gesagt, sie würden mehr als die Hälfte ihres Vermögens spenden. Und das ist der exklusivste Club der Welt. Da gibt es über 200 Mitglieder. Und man muss mindestens 1 Milliarde haben, um dort Mitglied zu werden. Das geht zurück auf den legendären Andrew Carnegie in den 20er Jahren, Stahlbaron, der das eigentlich propagiert hat, dass man die Hälfte spenden soll.
Also die machen das und es gibt ein einziger Schweizer, und das ist der Hans-Jörg Wiese, über den müssen wir reden. Aber dabei haben wir ja fast die grösste Milliardärsdichte weltweit. Du führst das auf, wir haben 0,1% von der Weltbevölkerung und 15% von den Milliardären. Das heisst eigentlich 150 Mal mehr, als der Bevölkerung würde entsprechen. Und die wollen alle das Geld selber behalten.
Ja, also nein, viele wollen das auch spenden. Ich habe zum Beispiel den Fall von dem Partners Group Mitgründer Urs Wittlisbach, der schließt sich nicht formal der Giving Pledge an, aber sagt auch, er möchte 90% spenden.
Aber es gibt einige, noch keinen Plan für das.
Hat noch keinen Plan für das.
Also das ist jetzt einfach mal ein Statement. Die anderen sind verpflichtet, oder?
Ja, wobei das auch nicht überprüfbar ist.
Also, ja, aber gleich, das kann man dann schon ein bisschen überprüfen. Aber warum sind die Schweizer so anders als die Amerikaner? Weil die Amerikaner eben offenbar gut, also Charity in Amerika spielt sowieso eine größere Rolle. Und zwar im Bereich von der akademischen Welt, aber Kunst etc. Aber jetzt den Milliardären, wo die ein Problem haben, nämlich was machen sie mit ihrem Geld, könnten sie es ja auf eine relativ elegante Art und Weise lösen.
Könnten Sie, es gibt gewisse Vorbehalte gegenüber Bill Gates, die wurden durch die letzten Affären auch noch bestärkt, gegenüber dem ganzen Konstrukt von The Giving Pledge, das habe ich bei einigen gehört. Der André
Wieso?
Hoffmann.
Was ist denn das Konstrukt von Giving Pledge? Wie du sagst, jeder kann es ja selber machen.
Ja, also es gibt immer wieder Vorbehalte, das hört man oft, dass da nicht effizient mit dem Geld umgegangen wird. Also was natürlich diese ganzen Großspender interessiert, ist, dass sie es lieber selber machen, weil sie das Gefühl haben, wenn sie das an Spendeorganisationen geben, dann gibt es da zu viele Manager, die Geld rausziehen.
Gut, aber das muss man ja nicht machen bei Giving Pledge. Kann man ja selber weggeben. Muss man ja nicht an die...
Kann man, wobei es wird schon nachgelegt, selbst der Warren Buffett gibt da sein Geld an Bill Gates. Gut. Also es wird ja den Leuten... Ich gebe dir nur wieder, was die Vorbehalte sind. Es gab auch, den durfte ich auch zitieren, den André Hoffmann, den Roche-Erben, der ja eigentlich der Reichste in dem Buch ist. Und den hat der Bill Gates schon mehrfach angerufen. Und der hat ihm einfach gesagt, wenn ich sozial sein möchte, ist es das Sozialste, was ich machen kann, eine erfolgreiche Roche zu haben. Das ist die erfolgreichste Krebsbekämpfungsfirma der Welt. Und damit erreiche ich viel mehr, als wenn ich das Geld mit einer Gießkanne in deine Stiftung reingebe.
Auf die Art und Weise kann man irgendwie vertuschen, dass man da einfach von der Börse eigentlich lebt, oder? Und von höheren Börsen gehört. Aber gleich bleiben wir doch jetzt noch beim Giving Pledge von Hans-Jörg Wyss. Er hat 10 Milliarden bekommen beim Verkauf von seiner Firma Synthes und sagt, die 10 Milliarden dann wieder zu verteilen. Und er will das verteilen. Das ist ja viel schwieriger, als die 10 Milliarden zu verdienen. Das ist ja sachlich, was ist nicht ganz glaubwürdig, oder?
Das sind einfach die Effizienzansprüche. Ich meine, das sind Leute, die sind groß geworden. Der Hans-Jörg Wyss kommt aus ganz einfachen Verhältnissen in Bern und hat sich da hochgekämpft, ist Mehrheitsaktionär von dieser Firma geworden, die er dann für viel Geld verkauft hat, mit einem gnadenlosen Effizienzdenken. Und dieses Effizienzdenken ist so in der DNA von derartigen Leuten, dass sie das auch an ihre Spendentätigkeit anlegen. Und sie wollen eben vermeiden, dass da irgendwelche Manager so viel Geld abzügeln. Das habe ich bei allen Gesprächen Gesprächen gehört. Und deswegen sagen die, ich mache es lieber selbst.
Aber ist das nicht ein bisschen im Vorwand, dass man da eben da nicht muss dabei sein? Weil es gibt ja noch einen anderen Aspekt von Hans-Jürgen Wyss, den ich nicht kenne persönlich, den ich wirklich bewundere, wo er sich einsetzt. Aber er hat 20 Lehrstühle hat er finanziert, die seinen Namen tragen. Er hat Unigebäude mit seinem Namen etc. Also er will sich auf diese Art und Weise verewigen lassen. Oder?
Das spielt sicherlich
auf das hast du ihn offenbar nicht angesprochen.
Nein, wobei das ist ja auch, du kennst ja Amerika sehr gut, das ist natürlich sehr amerikanisch. Also du kannst in jede Universität reinlaufen und da gibt es irgendeinen Flügel von dem und dem und dem. Das kennen wir hier in Europa nicht so aus traditionellen
Gründen. Aber als einfacher, bescheidener Schweizer, ja. Berner Bub, wollte es trotzdem haben, oder?
Wollte es trotzdem haben und er hat natürlich auch also mit sehr viel Pathos da seinen Beitritt zu der Giving Pledge geschrieben. Also insofern, das gehört schon ein bisschen dazu. Also er kennt diese Marketingmechanismen, die in Amerika greifen. Ja.
Genau, aber er hat dann unter anderem Tochter und hat ihr eine Milliarde gegeben.
Ja.
Die ist noch 35. Hat die das gut gefunden oder hat sie jetzt auch ein Problem mit ihrer Milliarde? Findest du das überhaupt gut? Hast du überhaupt mal gefragt, eben, wenn man den Kindern das so viel Geld gibt, wie man das soll machen, was man soll machen, wann man soll machen?
Ja, das kommt sicherlich in dem Buch auch mehrfach vor. Also die Milliarde von der Tochter, die hat sich natürlich entwickelt. Als er die gegeben hat, war das noch keine Milliarde.
Er hat ihm halt
früh Geld gegeben und das ist dann einfach mehr geworden. Aber er hat auch den Entscheid getroffen, dass seine Tochter eben nicht fähig war, diese Firma zu übernehmen. Das hat er ganz hart gesagt. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt gehen 90% von meinem Geld weg. Sehr prominent kommt ja auch der Christoph Blocher vor, der hat gesagt, ich gebe euch erst dann das Geld, wenn ihr bewiesen habt, dass ihr fähige Unternehmer seid. Der hat es ja aufgeteilt, sein Erbe eigentlich bei der Erbverteilung und hat das an diese Bedingung eben gekoppelt und hat dann 2 Jahre später erst die große Schatulle aufgemacht.
Peter Spurler, der ununterbrochen eigentlich auf Achse ist und in allen Ländern ist, seine Familie ist das Wichtigste. Wie geht das zusammen?
Ja gut, jetzt mit Corona ist er auch weniger, aber ich glaube schon, er ist natürlich sehr an diesem Zusammenhalt in der Familie. Ich nehme ihm das schon ab und ich nehme ihm auch ab, dass er wirklich dieses Geld nicht für sein eigenes Ego braucht, sondern er investiert das ja auch sofort. Wir sehen das ja, er ist bei Rita reingegangen, er ist jetzt bei Swiss Steel reingegangen. Also er ist eigentlich ein patriotischer Unternehmer. Interessanterweise investiert er auch nur in den Schweizer Industrieplatz.
Also nirgends anders. Damit ist er eigentlich der grösste und beste Schweizer Unternehmer, kann man sagen. Aber eben, was ist die Motivation dahinter? Was ist sein Benefit, den er aus dem Ganzen ausholt, sein persönlicher?
Sein persönlicher ist ja, glaube ich, dass er ein Unternehmensreich geschafft hat. Und das kann man jetzt sozial verklären, indem er sagt, was ich schon sagte, ein gesundes Unternehmen schafft Arbeitsplätze für Familien und schafft Steuern für den Staat. Und das ist das Beste, was man machen kann.
Dann hätte er also seine Leistung schon erbracht, könnte er jetzt eigentlich ein bisschen lockerer nehmen. Du schreibst aber, das, was im privaten Bereich passiert, ist ja viel wichtiger als im wirtschaftlichen. Eben der André Hoffmann hat ja einen Sohn mit 20 verloren. Du schreibst nicht, unter welchen Umständen das passiert ist. Das muss hochdramatisch gewesen sein. Und offenbar, die Tragik überstrahlt alles andere, oder?
Auf jeden Fall, weil das Entscheidende ist, glaube ich, mit diesem ganzen Geld, dass da relativ schnell ein Gewöhnungseffekt eintritt. Die Leute wissen einfach, dass sie diesen Reichtum haben, dass sie keine materiellen Sorgen haben. Aber was jetzt die positive Glücksbefriedigung angeht, dann nützt ihnen das Geld relativ wenig. Und wenn man so ein Drama erlebt in der eigenen Familie, da halte ich das für vollkommen nachvollziehbar, dass man sagt, da spielt Geld dann überhaupt keine Rolle mehr.
Eben, und da hast denn du, also am Schluss von dem Buch, hast du ein bisschen auf die Glücksforschung zurückgegriffen, zum herausfinden oder ein bisschen analysieren, aufgrund von diesen Gesprächen, was denn eigentlich Glück auslöst. Unter anderem ist der Satz bei dir im Buch drin: Eine plötzliche starke Zunahme des Vermögens löst ein kurzfristiges Glücksgefühl aus, aber es hält nicht lange an.
Ja. Das ist genau so. Also das ist auch der Grund, dass die Leute immer weiter marschieren, weil sie vielleicht dieses Glücksgefühl von Neuem suchen. Aber es ist kein permanentes Glücksgefühl, dass sie jetzt das Geld...
Aber man kann es ja nicht so machen, weil der Wirtlisbach oder von Partners Group hat gesagt, die erste Million, wow, Euphorie. Bei der Milliarde ist die Euphorie nicht mehr gekommen. Irgendwie wird es irreal. Also die Dosis kannst du zwar in Geld erhöhen, aber die Dosis von Glück geht einfach laufend ab.
Ob sie runtergeht, weiß ich nicht, aber zumindest ist das kein permanentes Glücksgefühl, dass aus dieser, es kommen nur Milliardäre vor, also eigentlich eine wahnsinnige Zahl, die abstrakte Zahlen, die man nicht vorstellen kann, aber trotzdem ist das kein permanentes Glücksgefühl.
Ich habe mal Hitzfeld geredet und Trainer, der hat mich gefragt, was ist eigentlich der grösste Glücksmoment als Trainer? Hat er gesagt, als wir bei Aarau einen Titel geholt haben. Er, der dann später als einziger mit 2 Mannschaften Champions League gemacht hat, und ich glaube, das gilt auch für die.
Ja?
Das, was man am Anfang erreicht, das ist wo die grosse Emotion und die grosse Euphorie auslöst und nachher wird es irgendetwas, wo verpufft. Und du schreibst auch sinnliche Genüsse befriedigen nicht lange. Das ist also auch noch überraschend, oder?
Na gut, ich habe da ja den großen, die Geistesgröße Epikur zitiert, ja. Oder? Also der das ja schon, das ist ja, es gibt ja diesen Hedonismus, der das sagt, man darf das alles nicht übertreiben, indem man, wenn man es übertreibt, wird man unglücklich, oder? Da kommt das ja eigentlich her, diese Denke,
aber das Glücksforschung sagt das ja, oder?
Sagt das auch, ja.
Genau, und du sagst, oder zitierst, nur 7-12% vom Glück wird bestimmt durch die materiellen Bedingungen. Also eigentlich fast schon irrelevant. Andere Sachen sind viel wichtiger. Was ist denn viel wichtiger fürs Glück?
Ja, also es gibt ja diese Glücksformel, es gibt ja an amerikanischen Universitäten, vor allem teilweise auch in Europa, diese Glücksforscher, und die sagen eben, 10-15% ist diese materielle Geschichte. Ein großer Reinspruch sind die Gene. Ich habe da auch Beispiele drin, zum Beispiel Hans-Jörg Wies oder Sami Saviris, wo man das echt Gefühl hat, die sind einfach glücklich geboren. Die brauchen das. Natürlich ist das schön, wenn sie das Geld haben, aber die geben das auch schnell wieder weg. Das sind einfach Sonnenkinder, die kennen wir alle, die einfach mit viel mehr Optimismus. Das ist sehr wichtig. Und es gibt auch Leute, die von Anfang an, von Geburt an, eher, sagen wir mal, pessimistisch sind, skeptisch bei allem, die das, dieses Glücksgen vielleicht nicht haben. Das ist ein wichtiger Teil. Und der größte Teil, ungefähr die Hälfte, das ist das, was die Glücksforscher sagen, das sind im Prinzip die positiven Handlungen, die man selber in seinem Leben erreicht. Also irgendwas zu erreichen. Und das ist unabhängig vom Geld.
Was ist der nächste Musiktitel?
Don't Stop Me Now von Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Daniel Grieder ist mein dritter Gast in dieser Sendung. Er war jahrelang Chef bei Tommy Hilfiger, jetzt neuer Boss bei Hugo Boss. Von ihm wollte ich wissen, ob er verwandt ist mit dem Modehaus Grieder.
Ich bin ein leidenschaftlicher Textiler. Ich komme schon aus den jungen Jahren. Man hat natürlich jeder hat gemeint, ich hätte etwas mit dem Geschäft in Zürich zu tun.
Wäre das besser rausgekommen, wenn du das gewesen wärst?
Nein. Aber ich glaube, ich bin wegen dem in der Textilbranche, weil jeder meint, ja, du bist doch der Grieder, dann musst doch du von dort sein. Und irgendwann, ich glaube, wegen dem hat es mich dann auch gereizt in die Textilbranche. Das ist nicht nur wegen dem. Ich habe eine Schwester, die in der Textilbranche war. Ich habe dort geholfen. Und so habe ich meinen Weg gemacht, zuerst mit einer eigenen Agentur, und so bin ich dann halt zu Marken gekommen, und eine von diesen Marken war Tommy Hilfiger gewesen, und der Rest ist einfach alles
erarbeitet. Gehen wir noch ein bisschen zurück. Also, du hast ja KV-Lehre gemacht im Globus, also relativ, was soll ich sagen, zurückhaltend, Hosen und Hemden verkauft, während die Brüder Calvin an die ETH gegangen ist, hat das dich doch ein bisschen gereizt, eben der Brüder dort und du da?
Überhaupt nicht. Wir haben gewisse Werte von zuhause mitbekommen. Das war mein Vater. Er hat immer gesagt, zu uns allen, wir sind vier Kinder, der Bruder, der Kerl, meine zwei Schwestern, Moni und Frances. Und er hat immer gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber das, was ihr macht, macht es gut.
Mhm. Und was war er von Beruf?
Er war Kaufmann.
Und ist aber in Amerika? Du bist einfach in Washington geboren?
Geboren, ja. Aber er hat für internationale Firmen geschafft. Dort habe ich ein bisschen für internationalen Geschmack bekommen, vielleicht die ganze Familie. Und ich habe eigentlich schon als Junge entschieden, ich will mich selbstständig machen. Und so habe ich eigentlich, ja, das ist mir klar gewesen. Ich vergiss nie mehr, in New York bin ich auf einem Schiff gewesen. Dann habe ich einfach mal gesagt, was willst du in deinem Leben machen? Ich glaube, ich bin etwa 14 gewesen. Ich will mich selbstständig machen.
Genau, und das bist du jetzt nicht.
Gesagt, getan.
Nein, eben nicht.
Am Anfang schon.
Ich bin
dann nachher reingekommen.
Nicht, du hast dann, glaube ich, noch ein bisschen Schule gemacht, etc. Ja. Aber hast dann Lederware aus der Türkei importiert. Ich bin auch früher in die Türkei gegangen als Reiseleiter, habe das gesehen. Und hat gedacht, wow, die sind wirklich gut. Also Lederjacken zurückgebracht, Wildlederjacken. Aber du hast gerade ein Business daraus gemacht.
Ja. Ich weiß nicht, schon jung habe ich immer gerne ein Business daraus gemacht. Angefangen habe ich mit den Steinen, die ich von Mühren in den Bergen gesammelt habe. Also die schönen Steine mit so ein paar Edelsteinen drauf. Und dann habe ich die verkauft. Und so habe ich immer gerne Business gemacht. Habe Auto importiert, habe Leder importiert und so weiter.
Ist gelaufen?
Ja, also immer, natürlich, wenn du es heute vergleichst, ist
ja, klar,
aber immer zu wenig, aber es ist gut. Ich habe meine Erfahrungen gemacht, das ist das Wichtigste.
Aber du bist nicht pleite gegangen?
Nein, gar nicht.
Aber du hast dann noch eine andere Seite gehabt, das hat mich eigentlich überrascht. Du bist Offizier geworden, Hauptmann im Militär, Panzergrenadier. Erzähl mal, was ist da die Motivation?
Dass du das alles weisst.
Ja, noch viel mehr.
Okay. Wie das gegangen ist, ich bin ins Militär und habe eigentlich gesagt, ich bin da 17 Wochen wieder raus. Und dann haben die gesagt, ja, Grieder, versuch doch mal die Unteroffizierschule. Dann habe ich gesagt, wow, ich und Unteroffizier, also gut, versuche ich es. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich ganz wichtig ist im Leben, dass man lernt, Leute zu führen. Und das Militär, muss ich sagen, gibt eine fantastische Basis.
Eigentlich. Ist das so?
Ja, finde ich.
Aber den kann man einfach befehlen?
Nein. Das war eben der Witz gewesen. Das hat mich gereizt, dass man nicht einen Streifen braucht, um befehlen, sondern dass man die Leute kann authentisch motivieren kann, dass hinter dir stehen. Und das konnte ich dort bestens praktizieren. Habe dann auch weitergemacht, weil die das gesehen haben, dass ich eine Chance habe. Und das habe ich genutzt, um auch lernen, Leute zu führen. Und heute noch glaube ich, dass ich dort viel mitgenommen habe.
Und irgendwann einmal hast du das Gefühl gehabt, eben musst du ein bisschen weggehen noch von den Wildlederjacken aus der Türkei und bist auf Jeans-Label gekommen, oder?
Ja. Das stimmt. Also nach dem Leder bin ich dann, Pepe Jeans ist da gerade in die Schweiz hineingekommen und die haben mich gefragt, ob ich für sie arbeite und ob ich für sie verkaufe. Ich habe meine eigene Firma und dann habe ich da so einen Hybrid gemacht, habe dann meinen besten Freund ins Business hineingenommen, den Tom Riffel, und dann habe ich gesagt, du mach mal ein bisschen das Leder in dieser Zeit, ich versuche mal ein bisschen Jeans, das Know-how aufzubauen. Und das hat dann so gefruchtet, dass am Schluss haben wir ein Management-Buyout gemacht von dieser Niederlassung in der Schweiz und haben das Leder und die Jeans zusammengeführt.
Gut, und dann ist irgendwann einmal etwas von Tommy Hilfiger, das du übernommen hast.
Ja.
Also, es gab ganz kleine Marken damals, oder?
Ja, also in Amerika sind es gerade gross geworden, in Europa hat es nicht gegeben. Der Tom und ich haben dann die Firma Max, hat die zuerst geheißen, dann Madison, und haben Jeans und Leder verkauft. Und dann sind ein paar Marken auf uns zugekommen. Das war aber auch Stone Island zuerst gewesen, dann CP Company. Und dann habe ich das Hilfiger in Amerika entdeckt. Dann habe ich einfach dafür interessiert.
Und dann bist du eben bei Tommy Hilfiger eingestiegen und dann bist du relativ bald Europachef geworden.
Ja, also zuerst Agentur gemacht, der Reihe nach. Wir haben Hilfiger dann schlussendlich, das sind x Agenturen gewesen, die es haben wollen. Wir haben den Zuschlag bekommen für Schweiz, Österreich und den Osten. Und haben das erfolgreich aufgebaut, bis eines Tages dann einer zu mir kam, also eigentlich der damalige CEO für Europa, und hat gesagt, Anni, willst du CEO von Europa werden? Mhm. Ich bin völlig erstaunt.
Wie alt bist du denn?
40.
Okay, also das ist ein gutes Alter für das, oder?
Ja, da hast du noch Lust, um etwas zu verändern, oder?
Aber kommst du selber, in das Alter rein? Selber hast du das also nicht gedacht, dass du das schaffen würdest?
Nein, ich habe gar nicht wollen. Ich habe gar nicht das Interesse gehabt. Für mich ist klar, ich habe meinen Traum erfüllt, meine eigene Firma, und die ist gut gelaufen. Und
die hast du aber nicht mehr gehabt?
Doch, habe ich immer noch gehabt.
Ah, die ist immer noch gehabt.
Die Agentur.
Ah, du hast also irgendwie linke Hand, rechte Hand.
Ja,
irgendwie.
Ich habe einen fließenden Übergang gemacht.
Das hat der Tommy Hilfiger zugelassen?
Das hat er zugelassen.
Hat er nicht das Gefühl, es gibt einen Interessenkonflikt?
Nein, ich habe ja nicht. Mein bester Freund, der hat dann die Firma übernommen.
Cool.
Und ich bin zu Tommy auf Europa und durfte, zuerst bin ich COO geworden, nicht gerade CEO, sondern dann bin
das
ich...
Das ist also eine Stufe tiefer?
Eine Stufe tiefer. Und dann hat das innerhalb von einem Jahr, eineinhalb Jahr, bin ich dann CEO geworden. Und das war eine irrsinnige Erfahrung gewesen. Das hat mir unglaublich Spass gemacht und wir haben natürlich auch einen riesen Erfolg in Europa. Der Rest ist, die Firma ist amerikanische Firma in Europa. Wir haben die können positionieren neben Ralph Lauren, neben Hugo Boss und
Also Ralph Lauren, also auch Polo, ist eure Konkurrenz gewesen, weil Hugo Boss hat ja keine Frauenmode gehabt, während die haben ja auch Frauenmode.
Ja, oder? Wir haben aber dort noch nicht Frauenmode gehabt.
Nein,
wir haben das erst aufgebaut.
Ah, okay. Aber dann bist du nachher eben sehr erfolgreich gewesen und dann bist du CEO geworden von der ganzen Firma, oder?
Von Tommy Hilfiger weltweit, ja.
Gewaltig, das ist, oder? Ich meine, das ist eine Firma, die dort, wie viel schon, 5 Milliarden Umsatz gemacht
hat? Nein.
Die haben es noch nicht?
Nein, als ich übernommen habe, haben sie 2,6 Milliarden gemacht.
Aber wo du gegangen bist, haben sie 5 Milliarden
gemacht. Genau.
Einfach, um das einmal festzuhalten.
Danke, dass du das so unterstrichst.
Gut, also du hast dort die Aufgabe erfüllt. Wie viele Jahre? Also es war 2014 gewesen, das hast du jetzt also 6 Jahre gemacht. Aber der Tommy Hilfiger. Ah, 8 Jahre. Ja, wenn man es ja...
Weltweit, und vorne einfach
gut. Okay. Aber wir haben die Marke dann müssen aufbauen mit unglaublich vielen Marketingmaßnahmen. Unter anderem haben die ja dann den Hamilton geholt, von Boss übrigens. Bist du dort aktiv tätig gewesen?
Ja,
erzähl mal.
Das war eine gute Geschichte. Wir haben eine Modenschau gemacht in Kalifornien. Und dort war der Hamilton als Gast dabei gewesen. Und dann ist er zu mir gekommen nach dieser Modenschau und hat gesagt, er würde gerne mit Hilfiger zusammenarbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht nicht, weil er sei ja bei Hugo Boss. Und sagt, ja, aber es gefällt ihm nicht so dort. Und er hat das Gefühl, das Verständnis sei nicht da. Dann habe ich gesagt, ja, also er müsste zuerst mit Boss reden, ich will da nicht etwas in den Namen nehmen. Dann hat eine Woche später ruft mir der tote Wolf an und sagt, Dani, du musst mir helfen. Wie kann ich dir helfen? Ja, du musst jetzt einfach irgendeinen Weg finden, dass wir zusammenarbeiten können. Dann habe ich gesagt, du, wir müssen zuerst zu Hugo Boss und die müssen es okay geben, dass wir das machen können. Gesagt, getan. Ich bin auf London geflogen. Zuerst mein Team gefragt, was findet ihr Formel 1? Und eigentlich sind alle dagegen gewesen.
Ja, ja.
Und alle haben gefunden, ja, das passt nicht. Und ich bin dann auf London, da hat der tote Wolf getroffen. Wir haben Mittag.
Wer ist der tote Wolf?
Das ist der Teamchef von Mercedes, ah, okay. Vom Formel 1 Team.
Right.
Und dann habe ich gesagt, Toto, ich will nicht nur kurz einen Kleber aufs Auto tun und dann denken, wir können mehr verkaufen, sondern ich möchte viel mehr machen. Und das ist darum gegangen, eine Kollektion mit dem Louis zu machen, weil er sehr modeaffin war. Ich will aber auch verstehen, wie sie Daten sammeln und Daten auswerten. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und natürlich haben wir auch die Uniform können machen und den Kleber aufs Auto. Und das sind verschiedene Verträge gewesen. Und so haben wir, habe ich
gesagt... Was hat das gekostet?
Wenn du das alles zusammenrechnest, dann ist das, ich sag dir, was mein Ziel ist. Ich wollte eigentlich Umsatz generieren mit dieser Kollektion, die Louis gemacht hat, wo ich im Prinzip die ganzen Kosten damit zahlen kann. Also für uns war es eigentlich ein Nullaufwand.
Also ja, hat euch nicht gekostet, das Marketing?
Im Endeffekt, natürlich hat es gekostet.
Aber wie viel Geld ist denn gegangen bei ihm? Wie viel hat er so kassiert?
Er hat nur einen Prozentsatz von dem, was man verkauft hat, bekommen, weil er unbedingt hat wollen, eine Kollektion mitgestalten.
Gut.
Das war für ihn eine Investition, etwas Neues.
Jetzt seit 2016 bereits ist Boss, der immer in der Krise war, ist zu dir gekommen und du hast abgewunken, hast gesagt, das mache ich nicht. Jetzt hast du es gemacht, oder besser gesagt, das letzte Jahr, weil dann hast du unterschrieben, hast aber ein Jahr Konkurrenzverbot gehabt. Was hat sich denn geändert in dieser Zeit?
In diesem Jahr?
Nein.
Dass ich zu Hugo Boss gehe?
Ja.
Oh. Ja, das hat gewisse... Ich hätte mich müssen entscheiden, wenn ich hätte wollen, noch weiterkommen. Dann hätte ich müssen... Also es gibt ja die Firma PVH und die ist ja in Amerika.
Was ist das
und
für eine Firma?
Und unter PVH ist ja noch Calvin Klein.
Ah, das sind irgendwelche Manager, die dann nichts verstehen von der Sache, keine Beziehung, aber die haben das Sagen.
Nein, nicht das Sagen. Übrigens, ich habe auch noch Calvin Klein in Europa gemacht. Das Aha. ist ja noch meine zweite
Job,
neben Hilfiger. Aber dann hat tatsächlich das PVH, hat Calvin Klein und Tom Hilfiger gehört. Und wenn ich jetzt noch mal eine Stufe auf hätte, ich müssen auf New York, und das habe ich nicht wollen, Aha. weil ich eigentlich will in einem europäischen Sitz bleiben oder in Europa und in der Schweiz und nicht auf Amerika.
Was hast du in diesem Jahr dürfen machen und was hast du nicht dürfen machen?
Also das Konkurrenzverbot habe ich gewusst, ich kann es, aber ich habe gedacht, ich bringe es her, dass ich es nicht umsetzen muss.
Aber da die PV-Ding-Leute, ja, die sind knallhart gewesen
und dann haben gesagt, nein, es gibt kein Wenn und Aber, du musst das durchsetzen. Und dann bin ich am Anfang fast den Boden verloren und dachte, nein, ich und ein Jahr nicht machen, das ist grauhaft. Mhm. Und ich insofern einfach nichts dürfen für Hugo Boss machen.
Auch nicht reden mit diesen Leuten?
Ich hätte nicht dürfen reden. Ich habe auch nicht flüstern dürfen. Es sind ein Haufen Gerichte, um dass ich es doch gemacht habe.
Die wollen wir da nicht bestätigen. Es wird da kein Problem geben, weil die amerikanischen Manager, die hören immer Radio 1. Bei mir ist der Daniel Grier, der also seit 3 Wochen Manager ist, Top-Manager, CEO. Bei Hugo Boss und die deutsche Wirtschaftspresse, die flippt aus. Da hat Sätze drin, wie der Messias von Metzingen, müssen wir noch sagen, was ist Metzingen, oder als würde bei ihm nur eine purpurfarbene Toga fehlen, um Grieder vor dem inneren Auge als römischen Kaiser erscheinen zu lassen. Oder Superman Grieder gelte als der beste und teuerste Manager der Branche. Ja, irre, die sind ja ausgerüstet. In der Schweiz ist das gar nicht so richtig angekommen, oder?
Zum Glück. Ja, ja, ich weiß, das sind Superlative, weil ich bin.
Also, jetzt musst du sagen, der Messias von Metzingen. Du musst sagen, dass du während Jahren in Amsterdam gewesen bist, in einem unglaublich tollen Bürogebäude, also futuristisch, grossartig. Amsterdam ist eine tolle Stadt, eine der tollsten in Europa, in Zürich und jetzt bist du auf der Schwäbischen Alb in Metzingen. Oh mein Gott.
Würde man denken. Und dann haben mich eigentlich 2 Sachen überrascht. Also erstens muss man noch sagen, wenn Metzingen, ich weiß nicht, ob du weißt, aber dort ist ja die grösste Outlet-Stadt von Europa.
Das ist an mir vorbeigegangen.
Das ist aber so. Das hat früher noch...
Das klingt aber auch nicht sexy.
Ja, aber wenn du dort hergehst, ist es sexy, weil das sind alle Designer und Premium-Brands sind alle dort. Das ist die grösste Outlet-City. Also mit anderen Worten ist Metzingen die kleinste internationale Stadt
in Europa.
Jetzt. Und dann kommt die zweite Überraschung, nachdem dass Metzingen die kleinste internationale Stadt ist, weil so viele Outlet-Touristen herkommen, kommst du auf den Campus von Hugo Boss und dort hast du die zweite Erleuchtung, weil das ist riesig und der Campus ist modern und bietet alles. Das ist eigentlich wie eine Spielwiese in der Fashion-Branche. Dort hat es Näherinnen, dort kannst du Sachen kreieren. Dort hat es Studien, wo du kannst Sachen direkt designen und das Muster herstellen. Es hat alles, was man braucht, etwas vom Modernsten, was ich je gesehen habe. Aber weißt, ich bin ja vom Montag bis am Freitag bin ich in diesem Metzingen.
Hat er noch ein schönes Restaurant?
Ja, 2.
Ah, 2. Ja. Okay, dann hat man die Auswahl.
Ja, genau. Aber die sind wirklich gut. Und ich bin ja die Hälfte von der Zeit dort, aber das Life of Quality, und ich habe ja gerne Berge, ich habe gerne Wälder, dort hat es Weinberge, so schlecht finde ich das gar nicht.
Du musst jetzt Hugo Boss wieder sexy machen. Wie willst du das anbringen? Also zum Beispiel, eben, Damenmode, ist das etwas, was du willst dort bringen?
Klar, das muss wieder ein Kern, oder das muss eine Kernkompetenz werden von Hugo Boss.
Du bist ja eigentlich von der Jeanswelt in die Firmenwelt gegangen. Welche liegt dir eigentlich mehr?
Beides. Ich glaube, ich bin ein... meint ja, jeder Hugo Boss steht sich nur für Anzüge. Und das ist das, was man muss drüllen im Kopf vom Endkonsument. Hugo Boss ist ein Lifestyle-Brand. Heute trägst du lieber bequeme Mode. Es braucht Elastizität drin, auch ein Anzug braucht, der muss bequem sein. Du musst mit dem
Anzug. Gibt elastische Jeans, die habe ich viel lieber.
Ja, ich auch.
Aber welche Rolle spielt denn der Anzug noch? Ist der überhaupt noch in?
Absolut. Ja. Lass jetzt, wenn ich dich gesehen habe, die ein paar Mal, bist du jedes Mal mit einem Jackett gekommen. Was ist ein Jackett für einen Mann? Ist eigentlich die Handtasche von einer Frau. Wo tust du
ist das so?
Das ist so. Wo tust du deine Sachen rein? Irgendwo in eine Tasche. Und dann kommt es nicht etwas. Du bist natürlich enorm in Form. Aber du musst ja nicht gerade den Anzug tragen. Du kannst einfach einen Bläser tragen, wie du machst. Und das kaschiert aber auch mal ein bisschen, wenn man ein bisschen aus der Form kommt. Als Mann. Also ein Jackett ist unmöglich zum Wegdenken. Das bleibt ein Accessoire für den Mann. Immer.
Dann machen wir die Musik. Was ist der erste Titel?
Was haben wir? «Leave the Door Open» von Bruno Mars. Mhm. Bruno Mars, der hat sogar mit dem haben wir mal eine Zusammenarbeit gehabt bei Hilfiger, und das hat dann vor allem bei Hilfiger Jeans, wo er das trägt hat am einem Grammy, ist das ganz steil aufgegangen, und Bruno Mars haben wir nicht müssen zahlen, sondern er hat das einfach gern trägt, aber seitdem ist das eigentlich im Jeansbereich total auf und drum. Der Titel, der neueste Titel von ihm,
«Leave the Door Open». «Leave
the Door Open».
Das war die letzte Folge von unserer Sommerserie «Best of Doppelpunkt». 6 Folgen haben wir gehabt, unglaublich viele spannende Leute. Nächste Woche an dieser Stelle wieder mit einem neuen Doppelpunkt-Gast. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.